einer neuen Folge Tonzimmer. Jeder kennt wohl die Fragen von Familienangehörigen oder Freunden wie: Was willst du denn mal werden? Was kann man denn überhaupt mit deiner Ausbildung, deinem Studium arbeiten? Kann man denn davon überhaupt leben? Auch mein heutiger Gast, Judith Kaspari, kennt diese Fragen nur zu gut. Sie entschloss sich nach der Schule klassischen Gesang zu studieren und arbeitet derzeit als Musicaldarstellerin. Besonders bekannt wurde sie durch die Titelrolle der Anya im Musical Anastasia, und gerade wäre sie eigentlich im Musical Paramour in den Rollen Indigo und Gina zu sehen, hätten die Theater nicht geschlossen aufgrund des Coronavirus. Deshalb freue ich mich, dich heute hier als Gast zu haben, und bin mir sicher, dass du den Zuhörern viele spannende Geschichten erzählen kannst und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp weitergeben kannst.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Sehr gespannt, mein erster Podcast.
Ach echt?
Ja, tatsächlich schon. Und ich liebe Podcasts. Ich höre immer sehr gerne
cool.
Podcasts.
Das freut mich ja, dass wir dann der erste Podcast sind.
Ja, große Ehre.
Ich habe es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass du gar nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Musical studiert hast, sondern klassischen Gesang. Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie in einem Beruf enden oder eine Richtung finden, die sie so während dem Studium vielleicht gar nicht erst gegangen sind, sondern dass sich das ergeben hat.
Genau.
Deshalb fände ich es da einfach mal spannend von dir zu wissen, wie bist du generell zum Singen gekommen und warum hast du dich dann für den Studiengang klassischen Gesang entschieden?
Also tendenziell habe ich relativ spät so mit dem professionellen Singen angefangen. Ich habe zwar als Kind schon immer gern gesungen und dann so im Teenie-Alter irgendwie immer in Chören gesungen, aber immer mit vielen anderen Menschen zusammen. Dann kam irgendwie heraus, dass ich dann eine ganz gute Stimme irgendwie doch hatte, aber ich war irgendwie eigentlich immer viel zu schüchtern, um so viel allein vor anderen Leuten zu singen. Und mit 17 habe ich dann in meiner Schule, bin ich auf ein Musical aufmerksam geworden in meiner Heimatstadt Kassel von einem Jugendkultur-Theaterverein namens Studio Lev. Und die haben ein Musical tatsächlich gemacht. Also so mein erster richtiger Schritt auf die Bühne war tatsächlich ein Musical. Das war Spring Awakening.
Mhm. Mit 17?
Genau, mit 17. Also relativ spät. Das war so mein erstes Stück auf der Bühne. Aber irgendwie habe ich da sofort gemerkt, dass ich gerne auf die Bühne möchte, habe aber auch so ein bisschen realisiert, dass die Musical-Welt meiner Ansicht nach auch für eine junge, blonde, kleine Frau mit einer hohen Stimme nicht unbedingt immer so gut ist. Also natürlich gut in dem Sinne, es gibt für meinen Typ Frau, die ich bin, einige wunderschöne und tolle, aber auch starke Rollen, weshalb ich ja jetzt auch so gerne in diesem Bereich arbeite. Aber man wird, glaube ich, auch recht leicht oder recht schnell in eine Schublade gesteckt. Insbesondere was den Gesang angeht, weil eine Musical-Ausbildung ist relativ knapp. Man muss gleichzeitig tanzen, Schauspiel und singen lernen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich, dadurch, dass ich eigentlich früher immer nur gesungen habe, so ein bisschen meinen Gesang trainieren wollte und halt irgendwie mit einer klassischen Ausbildung das Gefühl hatte, dass Leute, die vielleicht sonst Vorurteile gegen mich und meinen Typ hätten, dass sie das dann nicht hätten, wenn ich eine klassische Ausbildung habe. Was ich natürlich jetzt im Nachhinein nicht so ganz glaube, dass das so gewesen wäre. Also ich glaube, auch mit einer Musical-Ausbildung wäre ich gut ausgebildet gewesen. Also es gibt fantastische Musical-Sänger und Sängerinnen. Also das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber irgendwie bin ich dann doch auch im Nachhinein froh, dass ich wirklich da in dem Moment auf meinen Bauch und auf mein Herz gehört habe und einfach ein bisschen in die Klasse gegangen bin. Mhm. Klassische Gesangstechnik ist auch einfach so eine krasse Welt für sich, was mich auch einfach total fasziniert hat. Also ohne Mikrofon so drei Stunden Oper zu schmettern. Und ich habe auch 2 Jahre mal im Opernhaus gearbeitet und durfte da tatsächlich auch mit so einem Riesenorchester singen. Und das ist schon irgendwie eine ganz, ganz andere Welt, aber auch ganz eindrucksvoll und ist halt nochmal so ein ganz anderer Leistungssport irgendwie.
Ja. Du hast ja jetzt kurz schon angesprochen, dass du im Opernhaus schon mal gearbeitet hast.
Mhm.
Heißt das, du hast auch nach deiner Ausbildung erstmal im klassischen Bereich gearbeitet, bevor du dann ins Musical gegangen
bist? Genau. Mit 18, 19 nach dem Abi habe ich dann klassischen Gesang studiert, habe dann eigentlich immer parallel zum Studium, also ich glaube ich nur das erste Jahr, wo ich gar nicht gearbeitet habe am Theater, und dann ab dem zweiten Jahr war ich eigentlich immer eher am Theater oder an anderen Theatern als an der Uni und hatte dann einen Opernstudioplatz im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Das war wie so ein Praktikum im Opernensemble. Also da musste man auch schon richtig ran. Da habe ich in der Zauberflöte gesungen, aber halt auch in Musicals, wie zum Beispiel Anna Tefka, und in meiner Heimatstadt Kassel habe ich Sound of Music gemacht. Mhm. Also bin immer viel rumgereist und habe Musical und Klassik gemacht eigentlich.
Ja. Also mit 17 das erste Musical und dann immer nebenbei mal ein paar neue Musical-Erfahrungen.
Mhm.
Und wann hat's dich denn dann so richtig gepackt fürs Musical?
Also irgendwie war das Musical schon immer so eine geheime Leidenschaft von mir. Und mein erster Gesangslehrer, den ich in den ersten 2 Jahren hatte, der hat auch leider gar keine Ahnung davon gehabt und hatte auch leider ganz viel blöde Vorurteile gegenüber Musical. Und deshalb konnte ich das damals nicht so richtig ausleben, bin dann aber zu einer ganz wundervollen Frau und Gesangslehrerin gekommen namens Rachel Robbins, eine Engländerin. Und in England ist es natürlich auch nochmal ganz anders, dass Musical und Klassik viel mehr als eins, einfach als Musiktheater zusammengesehen wird und so. Und von daher hat sie mich da total unterstützt. Und dann habe ich 2018 so meine erste große Hauptrolle eigentlich gehabt. Das war am Staatstheater Kassel, auch in meiner Heimat. Es war ganz schön, da wieder zurückzukommen. Und da habe ich die Maria in West Side Story gemacht, was technisch ja auch sehr klassisch ist. Aber dadurch, dass ich irgendwie ganz viel Kontakt mit meinen Kollegen und Kolleginnen hatte, die halt alles irgendwie Musical-Darsteller, Darstellerinnen waren und viele auch bei Stage waren, da bin ich dann so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich dachte, ah, vielleicht ist das ja irgendwie doch ganz cool, aber war total unentschlossen. Also ich wollte einfach gucken, wohin mich meine Jobs führen und schauen, für was ich halt auch ausgesucht werde. Das ist natürlich auch noch die Frage.
Aber das ist ja echt interessant zu wissen, dass du dann durch West Side Story so ein bisschen dem ganzen Musical-Thema ein bisschen näher gerückt bist. Mhm. Und dann ist, glaube ich, auch schon relativ zeitnah deine nächste Rolle gekommen, durch die dich sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt haben. Und zwar Anya im Musical Anastasia.
Genau.
Wie ist es denn dazu gekommen? War das einfach schon immer eine Traumrolle von dir und du hast dich dann beworben oder eher eine spontane Aktion? Vielleicht kannst du da einfach mal was zu erzählen.
Ja, also das war irgendwie eine ganz süße Geschichte. Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das war kurz nach der West Side Story Premiere, wusste, dass ich irgendwie schon auch Musical gerne machen würde, aber war auch weiter auf die Klassik fixiert, habe auch ganz normal in Opernhäusern vorgesungen und so und dachte, okay, ich singe jetzt vor, dass ich nach dem Studium vielleicht irgendeinen schönen Ensembleplatz am Stadttheater oder so bekomme. Mhm. Und dann habe ich meinen Freund in Stuttgart besucht, da hat er zu der Zeit in Stuttgart gearbeitet und dann kam er auf einmal abends in die Küche gestürmt und meinte, Judith, Judith, sie machen Anastasia das Musical. Ich habe gerade das Plakat hier in Stuttgart gesehen. Und wir hatten schon vor 2 Jahren, also es waren irgendwie 2 Jahre früher, da kam es ja am Broadway raus. Und da hatten wir schon gesagt, boah, wenn das nach Deutschland kommt, dann musst du da vorsingen. Weil Anastasia war tatsächlich mein erster Kinofilm, den ich mit 5 oder 6 im Kino sehen durfte. Auch eine Kassette durfte ich mir dann danach aussuchen, nach dem Kinofilm. Und das war dann natürlich Anastasia. Allerdings nur der erste Teil. Ich durfte mir nur eine Sache aussuchen. Dann hatte ich immer nur den ersten Teil bis Reise durch die Zeit, was ungefähr so ein Viertel des Filmes natürlich nur war. Und dann habe ich mich da beworben. Ich war auch tatsächlich zu spät dran mit der Bewerbung und habe auch erst gar keinen Audition-Termin bekommen, weil ich halt zu spät dran war. Und da war irgendwie so ein Run und so ein Hype auf diese Auditions, weil es gab natürlich viele wundervolle Kandidatinnen für die Rolle der Anya hier in Deutschland. Also das war, glaube ich, nicht so leicht, weil ich so viele Freundinnen auch habe aus dem Musical-Bereich, wo ich denke, boah, das wäre so eine tolle Anya auch einfach gewesen. Mhm. Und eine Woche vorher, da hat wohl irgendwie jemand abgesagt oder so, da wurde dann wieder so ein Timeslot frei. Da habe ich dann noch eine Woche vorher einen Termin bekommen und dann wurde mir gesagt, ja, komm mal vorbei in einer Woche.
Krass. Wie sieht das dann aus? Also wie viel muss man für sowas vorbereiten? Kriegst du Texte, kriegst du Lieder, die du bereitstellen musst?
Es war recht übersichtlich. Also wir haben, glaube ich, 3 Lieder bekommen. Also dann auch nicht die ganzen Lieder, sondern nur Ausschnitte und eine kurze Szene. Also vom Material ging das alles. Also es waren bei Anastasia so viele Bewerberinnen da. Ich glaube, die erste Runde, da ist man dann immer nur so 10, 15 Minuten, wenn überhaupt, im Raum. Wenn man Glück hat und wenn es gut läuft, wird halt das ganze Material abgefragt. Aber ich war auch schon bei Auditions, wo ich genommen wurde und es wurde dann aber nur 1 oder 2 Songs oder so angehört und gar nicht das ganze Material, je nachdem. Ja.
Ich stelle mir das unheimlich aufregend vor und mental auch sehr anstrengend, so ein Casting. Denn dort sind unglaublich viele talentierte Menschen. Du siehst die alle, du siehst die auch performen und um die Rolle kämpfen. Und dann, gerade bei dir, ist da jetzt noch so eine Backstory, dass du halt so eine Connection zu dem Musical einfach hast und die Rolle natürlich dann auch sehr gerne haben willst.
Ja.
Und dann stehst du in der Audition, musst extrem gut performen, denn der eine Moment zählt halt und kann irgendwie deine Karriere oder die nächste Rolle entscheiden. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie bleibst du da halbwegs ruhig und auch selbstbewusst?
Das ist eine sehr gute Frage. Damit kämpfe ich immer noch. Ich weiß noch, bei der ersten Runde bei Anastasia war ich so aufgeregt, weil das war mein erstes Musical-Casting. Ich kannte natürlich immer diese recht steifen Opern vorsingen auf Opernbühnen mit Klavier und so. Aber da hatte man irgendwie viel mehr Distanz zu der Jury oder zu den Leuten, die dann im Kreativteam des Theaters sitzen. Und bei dem Anastasia-Casting war es so, dass wir eigentlich alle in einem recht kleinen Raum waren und ich habe sofort irgendwie eine gute Energie gespürt, als ich in diesen Raum gegangen bin. Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich bis zum Anruf damals, wo ich dann das Jobangebot bekommen habe, nicht damit gerechnet, dass ich diesen Job kriege. Weil das war für mich eher so eine Challenge an mich selbst, weil das halt mein Lieblingsfilm war. Und es war irgendwie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, dass ich da jetzt hingehe und einfach mal gucken, wie weit ich bei so einem Musical-Casting komme. Mhm. Also ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da wirklich die Erstbesetzung auch noch bekommen hätte. Weil ich habe auch ganz knallhart gesagt, also entweder nehme ich die Erstbesetzung oder gar nichts. Was ich jetzt auch auf keinen Fall mehr machen würde. Aber irgendwie war ich damals so unbefangen und kannte halt auch noch niemanden aus dieser Welt, dass ich mir auch gar nicht so eine Panik machen konnte. Also das habe ich eher jetzt bei Auditions, wo ich viel dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen drüber spreche, die natürlich auch vorsingen und so. Und irgendwie ist man jetzt viel aufgeregter, weil man natürlich auch viel mehr zu verlieren hat.
Du hast ja eben schon mal gesagt, dass du davor schon Maria in West Side Story gespielt hast, aber das war in einem Theater, wo du vorher schon in der Oper gearbeitet hast. Heißt, die Stage Audition war so richtig die erste große Musical Audition, die du je hattest.
Ja, genau.
Ach, krass.
Ja, also es war schon aufregend, halt auch natürlich mit Vortanzen und so. Und ich habe ja eigentlich nie getanzt oder so richtig tanzen gelernt. Mhm. Es war ein ganz, ganz komisch gemischtes Gefühl oder eine ganz krasse Atmosphäre. Also einerseits habe ich, als ich in den Raum gegangen bin, gemerkt, okay, die mögen mich total. Und es war so ein Zauber in dem Raum. Aber andererseits war ich natürlich auch total schüchtern auf eine Art und Weise und dachte, oh Gott, was mache ich hier, Judith? Warum hast du das jetzt hier gemacht? Ja, es war schon sehr spannend, aber zeigt, dass man manchmal einfach machen muss und nicht zu viel nachdenken.
Ja, kann. Das stimmt. Das Ergebnis zeigt ja, dass es sich mehr als gelohnt hat, zur Audition zu gehen. Ich finde es vor allem krass zu hören, dass du 2018 mit Maria die erste Musical-Rolle hattest. Und das ist ja erst 2 Jahre her. Das heißt, in diesen 2 Jahren hat sich ja dein Berufsleben komplett verändert, beziehungsweise hast du schon super viel erreicht in diesen 2 Jahren. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was sind Dinge, die du damals schon gerne gewusst hättest, vielleicht über dich oder auch über den Job, die du jetzt einfach gelernt hast und dir denkst, ach, hätte mir das mal jemand vor 2 Jahren gesagt, das wäre hilfreich gewesen.
Vielleicht im Nachhinein, auch so mit dem Rückblick mit Anastasia, dass man sich nicht zu sehr verrückt machen darf, was andere Leute über dich denken oder ja, auch wenn man selbst irgendwie an sich zweifelt oder sich dann einbildet, ah, mögen die mich denn überhaupt oder bin ich denn überhaupt gut genug für die Rolle? Da hätte ich einfach manchmal nicht so sehr zweifeln müssen, weil es total unnötig war. Also es bringt dir auch in dem Moment nichts, wenn du einen Job hast und die Leute dich lieben und dir immer bestätigen, ja, du bist die Richtige, wir haben dich ausgesucht unter vielen, dann wird da auch was dran sein. Also ich versuche immer daran zu glauben, das, was ich in den letzten Jahren geschafft habe. Ich versuche mir das halt immer zu sagen, dass ich auch schon ein bisschen was geschafft habe, um nicht zu sehr an mir zu zweifeln. Weil es fängt jedes Mal wieder an. Wir müssen nach jedem Engagement immer wieder neu vorsingen. Da zählt es eigentlich überhaupt nichts, ob du jetzt die Titelrolle für ein Jahr in Anastasia warst. Klar kennen dich die Leute jetzt und haben dich auch oft schon auf der Bühne gesehen. Aber theoretisch starten wir eigentlich nach jedem Engagement immer wieder neu. Und das ist schon nicht so ohne, muss ich sagen. Also da muss man sich selbst immer sehr aufbauen, immer wieder neu in sich vertrauen, immer wieder neu schauen, wer bin ich, was möchte ich sagen. Man darf sich natürlich auch nicht zu sehr verbiegen, weil gerade bei den Stage-Musicals hat man extreme Vorgaben, was die Leute haben wollen. Oft bestehen ja auch Shows von Broadway schon, die dann nach Deutschland kommen. Und da muss man natürlich einer gewissen Schablone auch manchmal entsprechen. Und wenn man dann diesen Job haben möchte, aber nicht genau in diese Schablone reinpasst, muss man das halt auch akzeptieren, was ja auch schön ist, dass man nicht in diese Schablone vielleicht manchmal passt und auch vielleicht nicht immer gut ist für einen. Aber in dem Moment möchte man diesen Job und hat Angst, dass man dann danach keinen Job mehr bekommt, was totaler Quatsch ist, weil irgendwas wird immer irgendwie kommen. Aber es ist schon echt, ja, nicht immer so einfach. Ja.
Gab es für dich denn jemals Zeiten, wo das alles ein bisschen zu schwer wurde und du dir auch vielleicht gedacht hast, wieso mache ich das überhaupt?
Ja.
Und eventuell so ein bisschen Zweifel an dem Job hattest?
Tatsächlich nie. Sobald ich wieder auf der Bühne gestanden habe, oder jetzt geht es ja leider nicht, aber jetzt am Klavier sitze und singe, merke ich einfach, dass ich eigentlich, also ohne eigentlich, ich möchte nichts anderes machen. Das ist somit das Einzige, was ich richtig gut kann, auf der Bühne stehen und singen und Menschen berühren. Da sehe ich irgendwie gar keine Alternative für mich. Also klar, im Bereich Gesangsunterricht geben oder irgendwie später mal, wenn man älter ist und nicht mehr auf die Bühne möchte, vielleicht irgendwie eine Professur zu haben oder so und anderen Leuten auf den Weg zu begleiten, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber sowas ganz anderes machen, das möchte ich nicht. Also die Theaterwelt ist schon irgendwie so mein Leben und mein Zuhause geworden.
Ich finde das immer voll schön zu hören von Leuten, die sagen, nee, ich habe genau das Richtige gemacht, was meinen Job angeht. Und bei dir war das ja auch so, dass du direkt nach der Schule gesagt hast, ich werde klassischen Gesang studieren, auch wenn Musical noch nicht immer ganz klar für dich war. Aber du wusstest schon mal die Richtung, dass es in Richtung Gesang gehen soll. Und vielen ist vielleicht sowas auch klar, dass sie wissen, ach, ich würde so gerne was mit Gesang machen oder generell mit Musik machen, aber sie trauen sich nicht. Ja. Vor allem, wenn man gerade nach dem Abitur steht und vielleicht auch Eltern oder Freunde oder der Umkreis einfach sagt, hey, das ist doch so ein unsicherer Job und bist du dir sicher, dass du das machen willst und denk doch mal drüber nach, das wird alles schwieriger später. Was würdest du solchen Leuten dann empfehlen, deren Leidenschaft Musik ist, aber die sich vielleicht nicht trauen?
Also ich würde tendenziell immer sagen, wahrscheinlich werden mich jetzt einige Eltern hassen, aber macht einfach. Also was hat man denn mit 18, 19 zu verlieren? Selbst wenn man dann irgendwie 4 Jahre studiert und es dann bis Mitte 20 versucht oder Anfang 30. Also man kann doch alles machen. Also wer zwingt einen denn mit Anfang 30 schon eine Familie und ein Haus haben zu müssen? Außer man möchte das natürlich. Das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Aber wenn man irgendwie Lust auf Theater hat und merkt, ja, das könnte mein Leben und mein Zuhause werden, das geht nicht immer so schnell. Also ich kenne auch Leute, bei denen hat es ein bisschen gedauert bis zum großen Job. Warum soll man es nicht einfach ein paar Jahre versuchen? Klar, wenn es irgendwie 10 Jahre dauert und man kann noch immer überhaupt nicht von leben oder merkt einfach, dass es gar nicht klappt oder einen vielleicht auch unglücklich macht, dann sollte man es natürlich lassen. Aber ich bereue wirklich keine Sekunde lang, dass ich das gemacht habe, auch wenn ich natürlich oft sage, dass es nicht immer leicht ist. Aber ich glaube, wenn man wirklich diese Liebe fürs Theater und fürs Singen und für Kunst hat, würde ein anderer Job, glaube ich, viel, viel unglücklicher machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du eben gesagt hast in der vorigen Frage, man muss ja auch nicht sein Leben lang auf der Bühne stehen. Man kann ja aus dem Studium oder aus der Ausbildung auch andere Jobs rausziehen.
Total.
Zum Beispiel mal unterrichten oder hinter der Bühne stehen.
Genau, du kannst ja auch einfach eigene Sachen auch selbst machen oder irgendwie ganz viel im gesamten Theaterbereich irgendwie arbeiten, wenn du da merkst, ah, dieser Bereich ist ganz cool. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das denke ich mir bei mir jetzt auch immer. Also klar ist mein Beruf aktuell auf der Bühne zu stehen und ich hoffe auch, dass ich das noch ganz, ganz lange machen kann. Aber man weiß halt nie, was passiert und ich bin mir auch für nichts zu schade. Also wenn ich jetzt mal keinen Job habe oder so, dann kann ich auch irgendwo jobben und Gesangsunterricht geben und dann kann ich auch so gut leben. Also das ist alles okay. Und es ist ja auch nicht so, als würde man jetzt einen Hungerlohn bekommen für die Jobs, die wir so machen. Klar, es ist im Gegensatz zu der Wirtschaft oder anderen Jobs nichts. Mhm. Aber ja, ich bin jung und habe keine finanzielle Verantwortung. Und so, also von daher bin ich da sehr glücklich, dass ich da recht privilegiert auf jeden Fall bin.
Ja. Und das Wichtigste ist ja, was du eben auch bestätigt hast, dass du für dich den richtigen Job gewählt hast und dir auch gar nichts anderes vorstellen kannst. Und das ist ja die Hauptsache. Und wenn andere denken, dass bei ihnen das auch das Musical wäre, dann macht es. Auch wenn andere vielleicht sagen, hey, das ist aber nicht der 9-to-5-Job, den wir so kennen. Denn du musst ja zufrieden sein mit deinem Job. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, denn ich weiß, dass du, Judith, auch ganz zufrieden damit bist mit dem Weg, den du gewählt hast. Also erst klassischen Gesang zu studieren, dann auch in der Oper zu arbeiten und jetzt auch im Musical, damit du diese Balance zwischen Musical und der Klassik hast. Wieso ist dir das so wichtig?
Ja, also für mich ist es einfach so ein Ansporn gewesen, beide Genres beherrschen zu können. Und ich liebe das irgendwie auch immer, diese Reaktion von Menschen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie neu in eine Gruppe oder in eine Cast komme und die hören mich dann irgendwie singen, wie ich dann mein Musical-Zeug singe. Und dann hören die mich auf einmal auf der Probebühne und dann singe ich zum Beispiel irgendwie Glitter and Be Gay oder so. Das ist so eine meiner lieblingsklassischen Arien mit so ganz hohen Koloraturen und dann einfach denen so zu zeigen, dass man irgendwie einfach auch 2 Stimmen haben kann und dass das überhaupt nicht schlecht sein muss für eine Technik. Also ich habe total viel in meiner Musical-Technik profitiert, indem ich halt diese klassische Gesangstechnik als Grundlage hatte. Aber auch andersrum, irgendwie hat durch das Anastasia-Engagement meine Stimme auch nochmal so ein bisschen eine ganz andere Tiefe bekommen, die ich dann auch für die Klassik, für die untere Lage so ein bisschen anders benutzen musste. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen voller geworden an meine klassische Stimme. Also von daher kann man irgendwie nur davon profitieren, wie ich finde. Und es ist auch irgendwie spannend, weil es gibt halt in Deutschland immer noch nicht viele Sängerinnen, die das aktiv machen und die in beiden Bereichen arbeiten. Und das finde ich natürlich irgendwie cool und spannend, auch für mich persönlich das rauszufinden, wie weit es geht und was dann noch so in der Zukunft kommt irgendwie.
Ja, gab es denn Menschen, vielleicht Musicaldarstellerinnen oder auch klassische Sänger, die dich inspiriert haben, deinen Weg zu gehen? Vielleicht sogar Leute, die Klassik studiert haben und jetzt im Musical gelandet sind.
Ja, auf jeden Fall. Also als es alles so anfing mit Klassik und Musical, als ich quasi so vor dieser Entscheidung stand, mache ich jetzt Musical oder Klassik und dann gesagt habe, nö, ich mache beides, gab es tatsächlich kein bestimmtes Vorbild, muss ich sagen. So ein bisschen hatte ich immer Sierra Boguess als Vorbild aus Amerika, vom Broadway. Die hat ja auch Little Mermaid gemacht und Phantom der Oper. Und ich finde, das ist so eine ganz tolle, positive, coole junge Frau, wo ich dachte, ja, so möchte ich werden. Die inspiriert mich. Und dann hatte ich noch eine schöne Begegnung mit meiner lieben Kollegin Patricia Nessi. Die hat damals die zweite First Cast Lily in Anastasia gespielt. Und die ist tatsächlich auch klassisch ausgebildete Sängerin und unterrichtet auch klassisch. Und hat dann aber auch als Lily ganz cool irgendwie diesen Abtempo-Song in Anastasia gebeltet. Und das war irgendwie schön, weil da habe ich wirklich zum ersten Mal so in meinem engeren Kreis auch jemanden getroffen, die das wirklich aktiv als Sängerin beides macht. Und das war irgendwie sehr interessant und toll, das so mitzubekommen mit ihr.
Ja. Du hast ja jetzt schon einige Male auf der Bühne gestanden. Was sagst du denn, woran bist du am meisten gewachsen? Was hat dich am meisten weitergebracht an der Erfahrung, so immer wieder auf der Bühne zu stehen?
Ich glaube tatsächlich an der Verantwortung bei Anastasia, von Grund auf dieses Stück so zu prägen und irgendwie auch das Gesicht dazu zu sein. Ja. Zum Beispiel mein erster Promotion-Termin war dieser Termin in New York für dieses Hor Anya-Video. Und ich habe ja vorher gar keine Ahnung von Interviews oder Fotoshootings oder Videodrehs und so gehabt. Und dann stand ich da auf einmal in dem Broadhurst Theater am Broadway mit diesen wundervollen drei anderen Anjas aus Amerika und Spanien. Mega. Und dachte nur so, oh Gott, was mache ich denn hier? Das ist ja so krass. Und ich weiß noch, in dem Moment stand ich wirklich da und wir haben irgendwie gewartet, bis dann der erste Dreh losging sozusagen, wurden nochmal abgepudert und so. Und wir hatten irgendwie teure Kleider an und so und sahen so schön aus alle. Und da in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht, Judith, schließ mal kurz die Augen und genieß das. Werd dir mal darüber klar, was du jetzt im nächsten Jahr für eine Verantwortung hast. Die geben hier gerade so viel Geld für dich aus. Du drehst hier gerade ein Video am Broadway mit diesen fabelhaften Sängerinnen und so. Und da habe ich so richtig gemerkt, okay, das ist schon richtig, richtig cool, aber auch eine riesige Verantwortung. Du musst jetzt einfach Stage Entertainment Deutschland in dem Moment präsentieren und das deutsche Anastasia Musical. Und das war schon echt, ja, eine große Aufgabe, aber auch eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Und ich glaube, daran bin ich sehr gewachsen und auch erwachsen geworden. Ich glaube, ich war immer schon recht besonnen und zuverlässig. Aber wenn man dann so eine Aufgabe hat und dann natürlich auch noch so gut wie es geht irgendwie 8 Shows in der Woche spielen möchte, was auch nicht immer geklappt hat, weil man natürlich auch mal krank wird und so. Und das fiel mir manchmal auch schwer zu akzeptieren, dass ich dann, glaube ich, auch manchmal ein paar Mal zu viel auf die Bühne gegangen bin, obwohl ich eigentlich krank war und es nicht hätte machen sollen, wo ich jetzt sagen würde, komm, lass mal die anderen spielen und so, dein Cover würde dich auch mal freuen. Wo ich damals gesagt habe, nein, aber die Leute wollen mich doch sehen und die schreiben auf Instagram und so. Boah. Ja, es war so eine tolle Erfahrung und da bin ich so dankbar, dass ich dadurch so wachsen durfte auch.
Ja, ich finde es auch interessant, dass du es jetzt angesprochen hast mit dem Krankwerden, weil ihr ja doch als Musicaldarsteller schon so einen enormen engeren Kontakt zu den Leuten habt, die euch auch anschauen kommen und immer wieder auch auf den sozialen Netzwerken verfolgen. Ja, und da finde ich es so schwierig, weil du nicht diese Abgrenzung hast von einem Beruf und Privatleben. Also wenn du die Bühne verlässt, dann hast du nicht komplett frei, sondern dir schreiben immer noch Leute über den Job, wirst vielleicht verlinkt oder die Leute stellen dir Fragen. Und dadurch ist es natürlich auch so schlimm oder für euch vielleicht mental schlimmer, mal einen Job abzusagen, weil ihr denkt, die sind jetzt extra so lang angereist. Wie gehst du denn damit um? Wie schaltest du da vielleicht auch mal ab? Oder empfindest du das vielleicht gar nicht als stressig?
Ja, das ist manchmal echt schwierig, muss ich sagen, weil ich bin eine Person, ich habe total gerne Kontakt so über Instagram Instagram mit meinen Fans und bin da, glaube ich, auch recht nah dran, soweit ich das beurteilen kann. Und gerade wenn einem dann so junge Mädchen schreiben oder oft hatte ich dann auch Mütter, die mit ihren Kindern reingegangen sind, wo ich dann auf einmal so ein Video bekommen habe, wie dann dieses Kind irgendwie in die Kamera sagt, hallo Judith, gute Besserung und so. Also auch total lieb gemeint und das hat mich auch total gefreut. Aber dann hat man natürlich noch ein schlechteres Gewissen, wenn man dann weiß, dass die Leute irgendwie mehrere hundert Euro ausgegeben haben und seit Stunden auf der Reise waren hier nach Stuttgart. Ja, das ist dann schon schwierig und da musste ich dann auch oft, wenn ich dann krank war und es nicht ging, einfach mal das Handy weglegen und kurz einfach mal eine Pause einlegen mit Anastasia und dann mal für einen Tag oder zwei Tage sagen, nee, jetzt wirst du wieder gesund und dann kannst du in einem Tag wieder die Bühne rocken.
Ja, ich glaube, das muss man erst lernen, aber das ist auf jeden Fall die gesundere Einstellung dazu und sich nicht dann immer zwingen oder emotional so fertig machen, wenn es mal nicht klappt. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass das schwierig sein kann, weil man ist ja mit dem Kopf
die ganze Zeit. Ja, das ist ja auch wunderschön. Also das vermisse ich auch sehr, beziehungsweise bei Paramour, das war ja auch total toll, dass dann viele Anastasia-Fans dann extra noch nach Hamburg kamen und dann die Fan-Unterstützung auch noch so krass weiterging, was ich halt gar nicht erwartet hätte bei Paramour, weil ich da ja irgendwie so reingesneakt bin als Walking-Cover. Ja, es ist wirklich wunderschön und ich möchte das auch eigentlich, dass mein Leben immer mit Theater und mit meinen Jobs irgendwie gefüllt ist. Ja. Aber klar, es ist eine Verantwortung. Also du wachst halt morgens auf und der erste Gedanke ist, oh, wie geht's meiner Stimme? Wenn du so merkst, meine Stimme ist ein bisschen müde, dann machst du natürlich alles und schonst dich auch oder machst dann halt eventuell auch mal nichts, dass du dann wieder fit abends für die Show oder für die zwei Shows dann am Wochenende bist.
Ja, bei euch ist das halt so, dass das Musical auch teilweise euer Leben mit einnimmt. Nicht nur während den Arbeitszeiten, sondern auch außerhalb. Aber jetzt möchte ich erstmal diese erste Fragerunde abschließen, denn jetzt kommen wir zu einem kleinen Quiz. Ich sag dir 10 Wörter und du antwortest auf jedes dieser Wörter mit einem Begriff deiner Wahl. Also einfach der Begriff, der dir bei dem Wort einfällt, den nennst du mir. So schnell wie es geht, einfach das, was dir in den Sinn kommt.
Okay,
aufregend. Okay, bist du bereit?
Ja.
Broadway.
Vor Anjas, wegen der Geschichte.
Humor.
Lachen.
Instrument.
Klavier.
Idol.
Sarah Burgess.
Zuhause.
Köln.
Balance.
Einklang.
Powerfrau.
Alexandra Ocasio-Cortez. Ich liebe sie.
Disney.
Little Mermaid.
Zeitreise.
19. Jahrhundert.
Freizeit.
Yoga.
Und das waren auch schon 10 Begriffe.
Das ist so lustig. Man antwortet eigentlich fast automatisch so, als wäre das eine Frage.
Ja, stimmt. Weißt du,
obwohl es ja eigentlich total die Assoziationskette nur ist. Aber sehr clever, das Spiel.
Ja, stimmt. Man könnte eigentlich viel freier sein und ganz was anderes antworten. Aber man denkt sich schon so eine Frage, die dazu passen könnte, im Kopf und antwortet dann damit. Ja,
sehr das ist clever. Und man spart Zeit.
Ja, stimmt. So habe ich jetzt ganz flott erfahren, wer für dich eine Powerfrau ist. Magst du vielleicht das mal noch genauer erklären?
Ja, tendenziell gibt es so viele tolle Powerfrauen in meinem Leben und in der Öffentlichkeit. Und ich finde, die Frau Ocasio-Cortez macht einen krassen Job da in Amerika und ihr kommt oft so viel Hass und so viel Neid entgegen und Unverständnis. Und diese Frau hat sich einfach so extrem hochgearbeitet. Es gibt ja auch so eine richtig tolle Dokumentation über sie, die sie halt für den Senat in New York kandidiert. Und da gibt es eine Szene, wo sie mit ihrem Freund in ihrer Wohnung zusammensitzt. Da spricht sie mit ihrem Freund ihr Mantra ein.
Okay.
Der erzählt sie immer, I'm prepared enough to do this, I'm good enough to do this und redet sich diese ganzen positiven Sätze ein. Mhm. In dem Fall, wenn die alten weißen Männer im Courthouse sie wieder niedermachen werden, was auch leider immer noch so ist. Das hat mich so inspiriert und da dachte ich auch, krass, diese Frau ist so unfassbar und sie ist noch so jung und hat schon so viel in ihrem Leben erlebt und musste schon so viel kämpfen und das fasziniert mich total, diese Willensstärke und hat mich selbst sehr inspiriert, wie man irgendwie für seine Träume kämpfen kann, wenn man sich von negativen Dingen fernhält und sich von anderen nicht einreden lässt, dass man das nicht kann oder dass man nicht dafür geeignet ist, sondern wenn man hart genug arbeitet, dass man dann auch die Dinge schaffen kann, die man sich in den Kopf setzt.
Ja, vor allem auch jung schaffen kann.
Genau.
Sie ist ja irgendwie gerade 30 oder so.
Ja, richtig jung. Ich hoffe, sie wird irgendwann Präsidentin.
Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Dann hättest du es nämlich an diesem Podcast schon vorausgesagt.
Also ich werde sie unterstützen.
Unterstützer hätte sie also schon mal, weil wählen können wir ja leider nicht. Aber jetzt möchte ich dir erstmal noch eine Frage stellen. Und zwar, gibt es einen Song oder vielleicht auch sogar Songtextzeilen, bestimmte Worte, die dich inspiriert haben oder die du einfach mit einem bestimmten Moment verbindest, der sehr besonders für dich war?
tatsächlich jetzt auch mit dieser ganzen Vorgeschichte, wo wir schon viel drüber geredet haben, Reise durch die Zeit, ja, habe ich jetzt auch bei der Corona-Zeit gemerkt, als ich dann so ein paar Aktionen gemacht habe oder auch von anderen Leuten gefragt wurde, ja, Judith, sing mal einen Song oder mach mal ein Konzert oder so. Da musste Reise durch die Zeit immer rein, weil der Text auch einfach so perfekt passt. Es geht halt einfach um eine Person, die sich nicht unterkriegen lässt und sich auf diese Reise begibt, um das zu finden, was sie wirklich liebt. Dieser Text in der zweiten Strophe, Schritt für Schritt voran, vorwärts in die Zukunft. Das ist irgendwie einfach so eine krasse Motivation, wo ich persönlich immer merke, egal in welcher Situation ich mich in meinem Leben befinde, es passt immer irgendwie. Und so passt es auch für jede Person, weil es gibt immer irgendwas, wo du denkst, ja, da arbeite ich jetzt für und da gebe ich jetzt alles und dann schaffe ich das. Und dieser Song fängt ja auch so unsicher an und ist so leise und dann ist er am Ende so entschlossen und dann singt sie am Ende und wenn ich das alles mache, dann finde ich den Weg nach Hause. Und das ist so schön mit diesem langen, hohen, lauten Ton und so entschlossen und das ist einfach echt ein krasser Song, irgendwie sehr emotional.
Ja, es ist auch verständlich, dass du damit so viel verbindest, weil es nun mal aus Anastasia ist.
Ja, ich habe auch viele andere schöne Erfahrungen im Leben gemacht, das war jetzt nicht nur Anastasia, aber man kommt natürlich irgendwie schon ins Schwärmen von dieser Zeit.
Klar, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie schon mal Musical gespielt hat oder generell Musik macht, solche Songs aus so Zeiten, an die erinnert man sich einfach gerne wieder. Und die haben halt auch einfach spezielle Emotionen oder einen ganz besonderen Platz so in den Erinnerungen. Aber jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Da gab es echt einige dieses Mal, deshalb werde ich ein bisschen schneller dadurch gehen. Aber lass dir trotzdem Zeit mit dem Beantworten. Sag alles, was du sagen möchtest.
Ja.
Wir starten auf jeden Fall jetzt mit der Frage, wie sieht dein Alltag am Theater aus?
Ganz unterschiedlich. Also jetzt bei Paramour hatte ich natürlich einige Proben, weil ich Walk-in-Cover bin. Da ist man dann auch für die Proben zuständig, weil man halt nicht alle 8 Shows spielen muss. Das ist dann meistens so gegen frühen Nachmittag gewesen. Ab dann muss man im Theater sein. Manchmal hatte ich auch noch eine Gesangsstunde oder habe selbst ein paar Gesangsstunden gegeben oder mache mich selbst dann in meiner Garderobe mit ein bisschen Yoga warm oder bin ins Fitnessstudio gegangen. Und dann hatten wir Probe. Jetzt geht das ja leider nicht mehr während Corona, also deshalb rede ich jetzt in Vergangenheit.
Ja.
Und dann, wenn ich abends spielen musste, habe ich was gegessen, Kaffee getrunken mit Kollegen, mit Kolleginnen und mich auf die Show vorbereitet und dann eine schöne Show gehabt. Und dann ist man abends irgendwie nach Hause gegangen. Manchmal stehen dann natürlich noch Leute an der Stage Door, mit denen man so ein bisschen quatscht. Und dann geht man schönartig nach Hause meistens. Ich brauche leider immer ziemlich lange, um runterzukommen nach so einer Show. Also so vor 1 oder 2 Uhr gehe ich leider nicht schlafen. Das ist sehr schlecht, die Angewohnheit. Dann versuche ich meistens so spätestens um 10 wieder aufzustehen. Ja, genau. Und wenn man wirklich 8 Shows in der Woche durchspielt, dann auch die Titelrolle spielt, da mache ich dann tagsüber nicht ganz so viel. Da mache ich mir dann entspannt Frühstück, lese irgendwie Zeitungen oder telefoniere mit meiner Familie und erledige so normale Alltagsdinge, die irgendwie anstehen. Und dann muss man aber irgendwie auch schon wieder ins Theater, weil dann ja auch immer so Sachen wie Interviews sind oder man bereitet Auditions vor, Konzerte. Also es ist immer irgendwas zu tun. Also so ein ganz, ganz normaler, stressiger Alltag.
Das heißt, wenn man eine Erstbesetzung hat, spielt man im Normalfall wirklich 8-mal die Woche.
Genau, genau. Also mit Anastasia hatte ich 8 Shows immer in der Woche.
Das ist ja echt viel.
Ja, das war heftig. Das war heftig. Aber hat einen auch sehr fit und stark gemacht, auf jeden Fall.
Yeah. Dann kam noch die Frage, welche Musicals würdest du direkt nach Deutschland bringen? Oder / alte Musicals nochmal auf die Bühne bringen?
Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber ich liebe diese Musik und die Rollen auch. Soweit ich das irgendwie auf YouTube ein bisschen gesehen habe, ist Hadestown das Musical. Ich glaube, das wäre ziemlich toll. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ob das in Deutschland funktioniert und so. Mhm. Obwohl ich da auch finde, dass man mal auch ein bisschen neuere, coole Musicals nach Deutschland bringen kann und irgendwie auch so die ganze Musical-Szene mal wieder so ein bisschen aufarbeiten könnte oder einfach ein bisschen erneuern könnte. So ein Klassiker wie Phantom der Oper finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. Ich bin richtig überrascht und finde es ganz toll, dass Wicked nach Deutschland kommt. Das ist ziemlich cool. Das hätte ich auch gar nicht gedacht. Und es wird ja auch irgendwie so neu überarbeitet. Ja. Das finde ich ziemlich toll. Ja, so in dem Bereich.
Ja. Auf Wicked freue ich mich auch echt sehr und wenn Hadestown nach Deutschland kämen würde, würde ich auch sofort ins Theater gehen. Aber wir machen mal direkt weiter mit der nächsten Frage und zwar, was war deine Lieblingsszene in Anastasia? PS, du warst eine echt wunderbare Anna.
Oh, danke. Och, da gibt es so viele Szenen eigentlich. Also es kommt immer darauf an, mit welchem Menschen. Also ich hatte mit jedem Menschen immer so meinen Lieblingsmoment auf der Bühne. Also zum Beispiel mit Milan, einer meiner jetzt besten Freunde, der den Dimitri gespielt hat. Da war natürlich die Endszene immer richtig, richtig schön mit diesem Kuss. Aber man entwickelt halt auch einfach, wenn man so viel zusammen spielt, so Lieblingsmomente. Das sind dann einfach so kleine Blicke, die man von außen gar nicht so sehen kann. Oder kleine Sekunden, die man irgendwie hat. Was ich auch geliebt habe, war zum Beispiel die Szene mit der Zarenmutter, mit der Daniela Ziegler und später dann Mascha Carell. Und das war wirklich eine Szene, die hat sich so über das Jahr entwickelt, dass ich bei dieser Reunion von Anja und ihrer Großmutter eigentlich jedes Mal, als es dann traurig wurde in der Szene, richtig weinen musste. Weil es irgendwie so emotional wurde, aber in so einem schönen emotionalen Sinn. Also es war ganz, ganz toll und man konnte meistens echt eine Stecknadel fallen hören im Saal. Und das war auf jeden Fall so einer meiner Lieblingsmomente.
Ja, da kamen ja einige schöne Szenen zusammen. Ich würde mal direkt weitermachen mit den nächsten Fragen, die sich alle ein bisschen ähneln. Deshalb fasse ich sie jetzt mal zusammen. Und zwar, in welchem Musical würdest du mal gerne mitspielen und was ist deine absolute Traumrolle, egal ob in Deutschland oder am Broadway?
Ja, also auf jeden Fall Glinda wäre eine Rolle, die ich richtig, richtig gerne machen würde, weil ich auch einfach Wicked so sehr liebe. Und irgendwie wäre es auch echt cool, mal die Christine im Phantom der Oper zu machen, weil das auch wieder so in Richtung Klassik gehen würde. Mhm. Aber ich will mich eigentlich gar nicht so sehr festlegen, weil oft kommt es nie so, wie man es irgendwie plant. Also bei Anastasia war es ja auch richtig unvorhersehbar. Und ich glaube, die Rollen, die ich mir jetzt fest in den Kopf setze und wo ich denke, oh ja, das passt und das wird cool. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es dann nicht passiert, aber ich glaube, man darf sich einfach nicht so festlegen und muss einfach gucken, wohin mich auch der Weg führt. Wer weiß, vielleicht kriege ich in einem Jahr irgendwie ein cooles klassisches Angebot. Da müssen alle Musical-Fans auf einmal in die Oper. Nein, wer weiß. Mal schauen, wohin mich das so führt.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du eine der Rollen mal bald spielen darfst. Aber jetzt kommt erst noch eine Zuhörerfrage und zwar, was waren deine witzigsten Fail-Momente? Also wann ist mal so richtig schön was schiefgegangen, hinter oder auf der Bühne?
Ja, da gab es so einige. Also nicht ganz so oft natürlich, aber ich glaube, wir haben über 300 Mal gespielt bei Anastasia. Zum Beispiel einmal musste die Show abgebrochen werden und es wurde mir aber backstage dann nicht gesagt. Dann hatten wir gerade diese Albtraum-Szene mit Dimitri und dann musste ich dann vorne an die Rampe gehen und irgendwie erzählen, dass ich gerade einen Albtraum hatte und war so in der Szene drin. Und auf einmal merkte ich nur, wie eine Technikerin in Schwarz bekleidet mich auf einmal an meinem Arm so von der Bühne zog, weil ich halt im Wink gar nicht wahrgenommen habe, dass da die Leute winken und sagen, hey, geh von der Bühne, weil sie konnten halt, weil ich so weit vorne stand, den Vorhang nicht runterlassen. Sie mussten aber die Show stoppen, weil irgendwie, glaube ich, eine Perlenkette oder so vorher gerissen war und danach ja dann das Ballett kam und das ging dann alles nicht. Und das war schon peinlich, so vor 2000 Leuten am Arm von der Bühne geführt zu werden. Aber ja, da war ich ein bisschen zu sehr im Moment. Ja, bei Paramore, da muss ich ja sehr viel tanzen, habe ich auch eigentlich ganz gut bis jetzt hinbekommen. Aber da ist mir zum Beispiel einmal beim Opening einfach mein Kleid aufgegangen. Da sind wir so Showgirls. Oh. Da habe ich dann mit offenem Kleid weitergetanzt und das war irgendwie auch echt peinlich, weil ich dann natürlich die Choreografie auch nicht so gut mittanzen konnte. Irgendwie das Kleid auch nur noch so ganz schief und knapp an meinem Körper saß. Und das war auch peinlich, aber auch ein bisschen lustig auf jeden Fall. Also meine Kolleginnen und Kollegen waren auch sehr belustigt und haben mich natürlich ein bisschen ausgelacht. Aber ich mich selbst auch.
Ich finde es auch irgendwie gar nicht schlimm, wenn was schief geht als Zuschauer jetzt, weil natürlich ist man für einen Moment mal kurz irgendwie ein bisschen mehr aus der Show raus, aber so eine Show hat dann niemand anderes gesehen. Und wir bleiben jetzt mal bei lustigen Momenten, beziehungsweise wollten einige wissen, wie ist so das Backstage-Leben? Gibt es da Momente, an die du besonders gern zurückdenkst?
Backstage-Momente? Ach, das ist eine interessante Frage. Also ich liebe solche Momente immer, weil Backstage, genauso wie auf der Bühne, wie wir dort unsere Abläufe haben, so hat man Backstage ja auch die Abläufe. Also, dass man sich immer zur gleichen Zeit über den Weg läuft, weil die eine Person auf die linke Bühnenseite gehen muss und die andere geht gerade ab und dann trifft man sich. Und da hatte ich zum Beispiel nach meiner ersten Szene mit Matthias Edenborn als Gleb immer total das lustige kurze Treffen, weil sich einfach unsere Wege gekreuzt haben. Und dann hat er mich manchmal einfach immer so hochgenommen. Der ist ja so riesig und ich bin recht klein und so um sich geworfen. Oder wir haben uns dann irgendwie über die Szene unterhalten und mal mal sagen, ah ja, das war gerade gut oder oh, das war komisch und so. Und sowas mag ich total. Oder mit Milan hatte ich so viele lustige, schöne Momente. Oder wir haben immer diese Lives gemacht, wenn wir eine Viertelstunde Pause hatten während des zweiten Aktes auf Instagram. Und das war so lustig. Und genauso wie mit Paramour jetzt. Ich war ja nicht lange da, aber selbst da haben sich irgendwie schon so Routinen oder lustige Dinge gefunden. Und das ist irgendwie immer schön, wenn man gleichzeitig so eine Routine hat, aber auch die Leute kennenlernt und dann Späße mit denen macht oder so gewisse Rituale hat. Das liebe ich irgendwie so am Backstage-Leben zusammen einfach.
Ja, voll schön.
Und ich habe noch einen richtig schönen Moment. Ich glaube, den habe ich noch nie geteilt. Das war bei der vorletzten Anastasia-Show, weil sie wollten es nicht bei der letzten machen, weil sie dann dachten, dann werde ich zu emotional. Und zwar ist ja Reise durch die Zeit das letzte Lied vom ersten Akt. Da gehen ja dann Vlad und Dimitri ab und sagen, dass sie jetzt den Eiffelturm sehen können und so. Und dann soll ja Anja schnell hinterher, aber zögert noch und fängt dann an, das Lied zu singen. Und dann kommt ja ganz groß der Eiffelturm. Und da hatten dann tatsächlich in der Gasse, wenn ich noch Milan und Thorsten, also meinen Kollegen, hinterher gucke, wie sie abbrennen und noch rufen, Anja, Anja, sie und so, der Eiffelturm, haben dann die Techniker vom Palladium Theater tatsächlich so einen großen Papp-Eiffelturm hingestellt. Oh. Und das war wirklich so ein Moment, also da, wenn ich jetzt noch drüber rede, da kommen mir die Tränen. Das war so schön, einfach wie lieb diese Geste ist. Und das muss ich auch sagen, das ist so krass, was hinter der Bühne, was da für wundervolle, tolle Menschen sind und was die für eine Arbeit leisten und was die uns immer für gute Energie geben. Also das ist auch so wichtig, weil wir manchmal so müde ins Theater kommen und dann sitzen da Maskenbildner und Maskenbildnerinnen, die einen pushen und nette Gespräche mit uns führen oder auch Witze mit uns machen. Und dann aber auch die Techniker und Technikerinnen oder auch Ankleider und Ankleiderinnen, die uns dann irgendwie supporten. Mir ist es auch sehr wichtig, dass ich eine enge Beziehung auch zu den Leuten habe, weil es ist genauso meine Theaterfamilie halt.
Das klingt auf jeden Fall nach einigen schönen Geschichten.
Ja.
Von außen ist es auch immer super interessant zu sehen, wie das dann eigentlich innerhalb von so einer Musical-Produktion ist. Vor allem auch, wie familiär das ist.
Ja, total.
Dann kam noch eine Frage, die jetzt vielleicht nicht ganz so witzig ist wie die Fragen zuvor, aber die auch oft gestellt wurde, und zwar, wie geht es dir momentan in dieser Corona-Krise persönlich und finanziell?
Mhm. Also mein Vertrag ist ja noch weiter da bei Paramour, also ich bin da noch angestellt. Wir sind natürlich alle in Kurzarbeit jetzt, aber wie gesagt, ich habe keine große finanzielle Verantwortung. Von daher geht es mir jetzt nicht wirklich schlecht. Ich versuche natürlich, mich beschäftigt zu halten und habe natürlich auch die Zeit bis jetzt sehr genutzt, mit meinem Freund viel Zeit zu verbringen. Das ist natürlich auch immer mal einfach zu kurz gekommen in der letzten Zeit mit den ganzen Shows und der ganzen Arbeit. Das ist auf jeden Fall sehr schön gewesen, auch mal Zeit zu haben, seine Familie anzurufen und mit denen Kontakt zu haben. Also von daher geht es mir natürlich gut und das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir alle gesund sind. Aber ich vermisse die Bühne wahnsinnig. Es wäre schon schön, wenn natürlich Theater bald wieder aufmachen können. Wir können es alle irgendwie nicht mehr abwarten und möchten eigentlich nur noch wieder ins Theater.
Ja, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, das wird so eine schöne Zeit werden, wenn es dann wieder möglich ist, weil alle so extrem sich drauf freuen.
Das erste Mal wieder auf der Bühne stehen mit Leuten und da freue ich mich so.
Ja. Dann jetzt wirklich die abschließende Frage. Gibt es eine Sache, die du unbedingt mal machen willst, dich aber momentan noch nicht traust?
Das ist eine schwierige Frage. Dadurch, dass ich ja nach dem Abi direkt studiert habe, habe ich nie so richtig lang reisen können. Und das ist auf jeden Fall was, was ich so gerne machen würde. Ich würde so gerne nach Asien. In Amerika war ich schon recht viel, so an der Ostküste, da bin ich viel gereist. Aber sonst habe ich wirklich noch nicht so viel gesehen von der Welt und ich reise unfassbar gerne. Und da halt mal so eine Weltreise zu machen für viele Monate, das ist natürlich auch schwer, wenn du halt immer vor Ort sein musst, weil du Engagements hast und zu Auditions musst und so. Also selbst wenn man mal nicht 8-mal die Woche auf der Bühne steht und eine kleine Freiphase hat, hat man halt eigentlich, wenn es gut läuft, was ja eigentlich schön ist, nie die Zeit dafür. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich möchte lieber ein Jahr frei haben, um eine Weltreise zu machen, anstatt keinen Job zu haben. Aber das würde ich schon ganz gerne machen. Und ich glaube, da traue ich mich oft auch nicht, einfach mal zu sagen, okay, jetzt habe ich 4 Wochen Zeit, jetzt fahre ich mal weg. Anstatt wieder hier zu Hause sich irgendwelche Projekte zu planen oder sich irgendwie wieder mit Arbeit
sich zu belasten. Sich einfach den Freiraum zu schaffen.
Genau, ja.
Ja.
Aber das geht ja alles noch. Das kann man ja auch noch
genau.
Lange. Beziehungsweise jetzt kann man sowieso nicht reisen.
Aber irgendwann wirst du dir den Traum sicherlich bestimmt noch erfüllen können. Und das finde ich eigentlich gerade eine sehr schöne Stelle, um das Ganze zu beenden. Vielen, vielen lieben Dank, Judith, dass du mitgemacht hast und uns so viel erzählt hast.
Ja klar, danke dir. Es war mir eine große Ehre und Freude.
Oh, ja, mir natürlich auch.
Danke.
Jetzt können die Leute dich natürlich draußen gerade momentan auf der Bühne nicht sehen. Mhm. Wo kann man dich denn trotzdem finden? Wo kann man denn Songs von dir hören, dich sehen?
Auf meinem Instagram-Kanal bin ich immer sehr aktiv. Judith Kaspari heiße ich da einfach. Da findet man mich ganz schnell. Und aktuell, während Corona, habe ich auch so ein kleines Home-Studio, wo ich ganz viel Musik aufnehme. Und das kann man auf meinem YouTube-Account hören. Der heißt auch einfach Judith Kaspari. Also wenn ihr mich da eingebt bei der Suche, dann findet man mich ganz schnell. Und eine Facebook-Seite namens Judith Kaspari habe ich auch.
Also mit allem ausgestattet.
Ja, und ihr könnt immer gerne schreiben und so. Ich versuche immer, so gut wie es geht, zurückzuschreiben. Auch wenn es ein bisschen dauert.
Dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Da sind einige schöne Cover vor allen Dingen in letzter Zeit online gegangen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine nette Rezension da. Folgt dem Podcast und folgt auch der Instagram-Seite Tonzimmer. Da seht ihr nämlich auch, wann die nächste Staffel online geht. Denn das war jetzt die 10. und damit letzte Folge dieser ersten Staffel. Und jetzt gehen wir erstmal in Sommerpause, melden uns dann in ein paar Wochen wieder zurück. Das werdet ihr auf jeden Fall auf Instagram erfahren, wann die nächste Staffel online geht. Also folgt da auf jeden Fall dem Instagram-Channel Tonzimmer. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr die alten Folgen anhört oder nochmal anhört. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss!